Und diese Logik, die kann man eigentlich beim Kinderwunsch total vergessen. Weil es so viele Geschichten gibt, wo ja, man irgendwie vielleicht nur kurz in die Klinik geht und es gleich klappt. Oder man geht jahrelang, investiert zig Summen an Geld, Nerven und es klappt am Ende dort trotzdem nicht. Man hat einfach keine Garantie und man weiß nie, ne, was am Ende das Ergebnis sein wird.
Kinder machen ohne Sex. Dein Podcast über Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch. Mit Nora und Christoph.
Ich freue mich, dass wir heute wieder hier sind und gemeinsam unsere Geschichte weitererzählen. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu Kinder machen ohne Sex, eurem Podcast über Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch. Wir sprechen ja über alles, was damit zu tun hat, wenn es mit dem Kinderkriegen nicht wie erwartet klappt. Und wir heißen Nora und
der Christoph. Hallo.
Ja. Heute bin ich vorbereitet mit meinem Spickzettel und wir haben schon auf dem Fahrrad hierher gesagt, wir kompensieren das, indem du mir möglichst schlaue Fragen stellst.
Das ist mein Plan.
Wir haben beim letzten Mal über unsere erste Kinderwunschreise gesprochen, wie wir zu unserem ersten Kind gekommen sind und dass dann nach 4 Inseminationen und einer IVF es tatsächlich geklappt hat und wir inzwischen stolze Eltern eines 4,5-jährigen Sohnes sind. Wer hätte das gedacht, ne?
Ja.
Und im Nachhinein wird mir jetzt erst bewusst, was für ein Glück wir eigentlich hatten.
Das ist ja das, was ich beim letzten Mal schon so ein bisschen angeteasert hatte, dass wir so verwöhnt waren, rückblickend, von dieser einen IVF.
Weil wenn man da drin steckt, dann fühlt sich das alles wahnsinnig lange und wahnsinnig schwierig und belastend an. Ne?
Also und das hat auch so meine Erwartungshaltung, hat sich dadurch erstmal so entwickelt, weil für mich war das Gefühl, als wir dann nach der Insemination zur IVF gewechselt haben, wo ich dachte, na gut, und dann klappt das jetzt. Und dann hat es auch direkt geklappt. Und dann war meine Haltung für die Überlegung, Kind 2 war, na, das klappt ja dann sowieso direkt.
Genau.
Und es sind ja auch noch eingefrorene Plastozysten vorhanden.
Ja.
Da muss Nora nicht nochmal durch diese ganze Hormonstimulierung durch. Und das war ja, ich habe mir gedacht, cool. So, ja. nicht so viel Stress.
Nach dem ganzen Auf und Ab haben wir jetzt unsere Methode gefunden, wie wir zu Kindern kommen.
Ja, wie wir die machen lassen können.
Und das ist es jetzt. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim Thema für diese Folge. Wir nehmen euch mit auf unsere zweite Kinderwunschreise und wie wir dazu gekommen sind, dann eben ein zweites Kind zu bekommen und dass das dann am Ende,
gefühlt die längere Reise war.
Nicht ganz so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt hatten. Darum soll es in dieser Folge gehen. Genau.
Wo fangen wir denn da an?
Ich würde sagen, wir fangen an mit einer Frage an dich. Wann war dir klar, dass du überhaupt ein zweites Kind willst?
Boah, das ist ich weiß nicht, das ist ja ein persönlicher Prozess und ich bin ja ein Einzelkind, genau wie du. Mhm. Da war einfach so die Frage da, ne? Soll es ein Geschwisterchen geben zu Kind 1 oder eben nicht?
Weil wir ja beides Einzelkinder
Richtig,
sind.
Richtig, ja.
Und nicht nur wir, sondern das ist hier bei uns irgendwie in unseren beiden Familien so ein bisschen Tradition. Also mein Vater ist auch Einzelkind, meine Mutter hat nur eine Schwester.
Ja.
Dein Vater war Einzelkind?
War Einzelkind. Meine Mutter hat noch einen Bruder.
Und deine Mutter hat noch einen Bruder, aber
keine Großfamilie so in dem Sinne.
Das ist alles sehr spärlich bei uns.
Genau.
Also ich kann es dir ganz genau sagen, wann ich bereit war für Kind 2.
Erzähl mir das mal.
3 Tage nach der Geburt von Kind 1. Nee, wirklich mal.
Ernsthaft?
Ja.
Ja gut, die Geburt lief gut.
Eben drum. Also wir... es ist jetzt hier kein Mama-Schwangeren-Eltern-Podcast, deswegen fasse ich mich möglichst kurz. Ich wurde schwanger, die Schwangerschaft verlief wirklich nach Lehrbuch. Die Übelkeit war schlimm, aber nach 12 Wochen zum Glück vorbei. Und die Geburt, die erste Geburt, war ein absolutes Träumchen. Wir hatten wahnsinnig viel Glück und ich muss sagen, dieses positive Erlebnis hat mich auch sehr entschädigt für all das, was davor war.
Mhm.
Und das war alles so schön und so empowernd, dass ich wirklich, ich kann mich daran erinnern, dass mich meine Mutter, glaube ich, fragte so an Tag 3 nach Geburt, und wie sieht's mit dem Geschwisterchen aus? Und ich so, ja klar, sofort. Also es war So von wegen, ey, das war so genial, ich möchte das nochmal erleben und ich möchte unbedingt unserem Sohn irgendwann ein Geschwisterchen schenken.
Ja.
Also das für mich war es wirklich eigentlich sehr klar. Ja.
Das war auf jeden Fall ein großer Anteil so daran. Und grundsätzlich fand ich die Idee einfach schön, dass es quasi eben ein Familienkonstrukt ist mit zwei Kindern und dass die sich gegenseitig unterstützen können und ne, Geschwister sind. Und dann stand ja auch die Frage im Raum, was passiert mit der Fußballmannschaft, die noch eingefroren ist. Ne?
Genau, also wir hatten ja beim letzten Mal schon gesagt, unsere erste IVF ist ziemlich gut gelaufen. Es haben sich insgesamt 12 Eizellen befruchten lassen von den 17, die mir entnommen wurden. Und davon wurden 6 gerade befruchtete Eizellen gleich eingefroren und 6 weiterentwickelt. Von diesen 6 haben sich dann 5 zum 5 Tage alten Embryo, sogenannter Blastozyste, entwickelt. Einer davon wurde eingesetzt. Das heißt, wir hatten am Ende 6 befruchtete Eizellen auf Eis und 4 Blastozysten.
Ja.
Und das war relativ entspannt. Also ich kann ganz genau sagen, wir waren, unser erster Sohn war 1,5 etwa, kurz vor seinem 1,5. Geburtstag. Es war der Dezember 2021 und wir haben beschlossen, okay, komm, wir legen jetzt los. Ich weiß aber, dass wir am Anfang so optimistisch waren, dass wir noch gar nicht sofort ins Kinderwunschzentrum wieder gegangen sind, sondern
na, wir haben eigentlich einmal gedacht, na gucken, mal gucken, ob sich irgendwas verändert hat. Wir probieren es erstmal so.
Wir probieren es erstmal so, ne?
Ja. Und dann ging es noch darum, okay, können wir denn was tun? Also kann ich als männlicher Part, kann ich was bei mir verändern? Kann ich vielleicht die Qualität meiner Schwimmerchen verbessern? Und dann kamst du um die Ecke mit, es gibt so super Therapien mit Nahrungsergänzungsmitteln.
Oh Gott,
und
ja,
damit kann man einfach. Und also. Da ging ja, also da ging eigentlich schon wieder der Stress los.
Aber ich möchte noch dazu anfügen, weil ich heute auch immer denke, wie konnte ich nur so naiv sein? Am Anfang war wirklich das Gefühl, okay, wir legen jetzt los. Da war wieder diese Aufgeregtheit da und dieses, oh, vielleicht klappt es ja jetzt auch so. Und auch
ist ja auch
Hoffnung.
Schön, man möchte es ja auch.
Auch, aber auch, weil ich wieder total beeinflusst war von meinem Umfeld, was mir spiegelte, jetzt seid ihr ja viel entspannter. Also das wurde mir wirklich gespiegelt von Freunden, von Familie. Ne, jetzt habt ihr endlich euer lang ersehntes erstes Kind. Ne, und ihr wart ja so wahnsinnig gestresst vorher. Und jetzt bei Kind Nummer 2 habt ihr nicht mehr so diesen Druck. Und das klappt, ach komm, wart's doch mal ab. Ihr braucht doch gar nicht mehr ins Kinderwunschzentrum zu gehen. Das klappt doch jetzt bestimmt auch so. Und das habe ich mir irgendwie mal wieder total zu Herzen genommen. Und ich hatte wirklich, ich war mehr als optimistisch, dass das jetzt vielleicht auch einfach so klappt. Und das ist, finde ich, auch nochmal eine extra Folge wert. Mythen und Vorurteile rund ums Kindermachen und Kinderwunsch und die Rolle von Stress dabei.
Ja. Naja, und also ich muss sagen, ich war da so nicht so verklärt, aber es gibt ja durchaus die Fälle, wo einfach sich im Hormonhaushalt was verändert hat und so. Man weiß es ja einfach nicht, was biologisch passiert ist. Man kann da ja nicht in sich hineinschauen. Und dann habe ich schon gedacht, na gut, könnte ja klappen. Aber grundsätzlich habe ich nicht erwartet, dass das passiert.
Jedenfalls haben wir dann die Verhütung abgesetzt, kurz vor Weihnachten.
Naja.
Haben einen Zyklus abgewartet, hatten unseren Spaß. Und es hat dann nicht funktioniert.
Beziehungsweise, ich meine, ne, wir haben dann einfach gesagt, okay, wir fahren einfach beides. Ne? Wir gehen mal wieder hin und lassen mal durchchecken.
Und das war der Punkt. Wir haben es dann tatsächlich nur diesen einen Zyklus so probiert, weil wir, oder so ging es zumindest mir, ich habe dann in diesem ersten Zyklus schon gemerkt, also das war was im Kopf.
Richtig,
wir haben dann auf einmal nicht mehr verhütet. Das heißt, der Sex war auf einmal auch wieder ein komplett anderer für mich. Also der war wieder dieser Druck, da war irgendwie auch ein bisschen Performance-Druck, fand ich. Da war wieder so dieses Aufgeregte, oh mein Gott, passiert das jetzt oder auch nicht. Und das war aber in unserem Fall nicht nur positiv, weil ich hatte in dem Moment so viele Flashbacks, wie es davor war.
Ja.
Und ich habe gemerkt, oh krass, wir sind offenbar immer noch so gebrandmarkt von dieser schwierigen Zeit vorher, dass wir da jetzt gerade in diese Dynamik wieder so reinkicken.
Genau, und wir haben einfach darüber gesprochen, was machen wir, weil das wollten wir auf gar keinen Fall.
Genau.
Und dann war für uns eigentlich ziemlich klar, okay, wir gehen sofort wieder ins Kinderwunschzentrum.
Ja, und fackeln nicht lange.
Genau, weil das einfach auch Schaden anrichtet in einer Paarbeziehung.
Ja. Also wir haben wirklich uns tief in die Augen geschaut und unser Ziel war, die Dinge jetzt bei Kind Nummer 2 besser zu machen. Also auch für uns als Paar und in der Beziehung deutlich mehr miteinander zu sprechen, schonender irgendwie miteinander, achtsamer miteinander umzugehen. Also wir hatten irgendwie so den Anspruch, wir müssen aus dem, was jetzt vielleicht bei der ersten Reise nicht so gut lief, müssen wir irgendwie lernen und das besser machen. Und genau, dann sind wir tatsächlich dann im Januar 2022, habe ich dann schon wieder einen Termin gehabt.
Bis dahin habe ich aber...
Nicht nur bis dahin, du hast es viel länger
noch drüber hinaus, ne?
Ja. Du hast es ein halbes Jahr gemacht.
Auf jeden Fall fand ich das so verrückt, weil dann kam Nora an und hat gesagt, hier. Und das war, ich weiß nicht mehr, wie viele Tabletten waren es insgesamt?
20?
Weiß ich nicht, es klingt ein bisschen viel, aber es war so eine ordentliche
Ich habe dir so ein Oma-Case gekauft, weißt du das noch? Das klingt jetzt ein bisschen gemein.
Doch, dieses Tabletten-Oma-Case und dann war alles einsortiert und es waren so viele.
Das klingt gemein gegenüber den Menschen, die vielleicht keine Omas und Opas sind und die trotzdem viele Tabletten.
Ein Tabletten-Case.
Also ihr kennt so diese, wenn man viele Tabletten nimmt, dann gibt es so diese Cases, wo Montag, Dienstag, Mittwoch, morgens, mittags, abends und dann so Schatullen und dann kann man die da alle reinsortieren. Sowas habe ich dir dann besorgt.
Genau.
Aber ein Schritt vor dem anderen, für alle, die sich mit dem Thema noch nicht so sehr beschäftigt haben. Es gibt verschiedene Annahmen, dass gewisse Nahrungsergänzungsmittel die Qualität von Sperma, aber auch die Qualität von Eizellen verbessern können.
Ja.
Und unsere Grundlage dafür, also man muss es nur bei Google eingeben, es heißt Pimp My Sperm oder Pimp My Ex. Da gibt es dann so Sachen wie, also alles mögliche, Vitamin C, Zink, Q10, L-Arginin, L-Carnitin, also was du da alles genommen hast, Vitamin D, Omega-3, alles Mögliche. Und wir haben uns tatsächlich orientiert an einem Buch, was ich mir gekauft hatte. Das nennt sich Schwanger werden von Hebamme Karin Danauer. Ist eigentlich für mich fast schon so eine Standardlektüre. Verlinken wir euch auch in den Shownotes tatsächlich. Und da ist in dem Klappentext quasi auf der einen Seite ein Rezept für Pimp My Sperm und in dem anderen Klappentext, also in dieser Buchklappe, Pimp My Ex. Und das hat mich so angefixt, dass ich sofort dachte, schadet ja nicht, kann man ja mal probieren. Aber am Ende waren das wirklich, also war mir gar nicht klar, diese Kombipräparate, es gibt auch so Kombipräparate, die man nehmen kann, aber da sind die Mengen halt nicht so intensiv, wie sie das vorschlägt. Also die.
Das war im Grunde der Grund, warum es dann so viele Tabletten wurden, weil dann, wenn man wirklich die Werte einhalten will, muss man halt andere Präparate nehmen und kann nicht ganz viele, die schon zusammengestellt sind, sind dann eben nicht so gut, I don't know, ob man das sagen kann. Aber was ich noch sagen wollte dazu, weil das ist so der persönliche Faktor, du möchtest immer Dinge tun und Einfluss haben auf das, was passiert, was gerade bei dieser Kinderwunschproblematik eben nicht funktioniert.
Ja.
Aber in dem Moment, wo du das gelesen hattest, ich glaube, ich ertappe dich jetzt, hast du die Möglichkeit gesehen, okay, hier gibt es was ich tun kann und wenn es nur darum geht, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, ich habe zumindest konntest du das Gefühl haben, du tust etwas.
Na, und du ja auch.
Und ich auch. Ja, aber ich habe jetzt nicht danach gesucht, dass ich irgendwie ins Handeln komme.
Aber du meintest zu mir, dass du das gerne machst, weil du dich immer so schlecht fühlst, weil ich ja diejenige bin, die hier zum Kinderwunschzentrum gehen muss, die sich immer untersuchen lassen muss. Und du machst ja gefühlt außer Spermaabgabe nichts. Und da meintest du auch, dass du total offen dafür bist, das mal auszuprobieren.
Genau, weil ich konnte was tun, um dir zur Seite zu stehen. Das stimmt.
Jedenfalls hat uns das mehrere 100 Euro gekostet tatsächlich.
Das war echt viel Geld.
Und du hast dann über ein halbes Jahr wirklich täglich bestimmt 20 Tabletten geschluckt. Mhm. In der Hoffnung, dass sich das auf die Qualität deines Spermas auswirkt, weil eben unser Hauptproblem bis dahin war, dass du zu langsame Spermien hast.
Ja. Aber abgesehen davon hatten wir ja zum Glück eigentlich schon befruchtete Eizellen.
Also wir sind quasi mehrgleisig gefahren. Ja. Wir haben es dann auf diesem Weg weiterhin natürlich probiert.
Genau.
Wir werden dann später in dieser Folge noch auflösen, ob diese Nahrungsergänzungsmittelkur etwas gebracht hat. Ne? Aber wir sind eben parallel auch ins Kinderwunschzentrum gegangen und ich habe mich dann mehreren sogenannten Kryotransfers unterzogen. Willst du erklären, was das ist?
Ich meine, hatten wir ja schon in der letzten Folge.
Ich erkläre es nochmal kurz für alle, die Folge vielleicht nicht gehört haben. Kryokonservierung nennt man das, wenn man befruchtete Eizellen und Embryonen oder auch Sperma einfriert. Das ist das Tiefgefrieren von Ei- oder Samenzellen in flüssigem Stickstoff tatsächlich. Und die werden, und das wusste ich auch gar nicht, bis zu minus 196 Grad runtergefroren. Und die Methodik dabei ist, dass genau mit dieser Einfriermethode, also du kannst das jetzt nicht einfach selber zu Hause im Tiefkühler machen, das funktioniert nicht. Denn die Zellen sterben bei dieser Methode nicht ab, sondern sie stellen lediglich ihre Stoffwechselvorgänge ein. Finde ich total spannend, dass das geht. Und wenn man sie auftaut, dann kehren ihre Vitalfunktionen zurück. Genau, und bei einem Kryotransfer wird im Grunde nichts anderes gemacht, als entweder in einem stimulierten oder aber auch bei uns in einem natürlichen Zyklus wird der Eisprung abgewartet. Der wird dann ausgelöst wieder mit der Eisprung-Auslösespritze. Und zum passenden Zeitpunkt wird es dann einfach mit einem Katheter, wie eigentlich bei der Insemination, wird der Embryo dann in die Gebärmutter gegeben. Und dann wird 2 Wochen gewartet und dann wird geguckt, ob da angewachsen ist. Und das haben wir dann, jetzt muss ich mal eben in meine Aufzeichnung gucken, das haben wir dann 4-mal gemacht. Also wir hatten ja 5 Blastozysten übrig. Nee, Quatsch, 4. 4 hatten wir übrig. Und das haben wir dann in der ersten Hälfte 2022 4-mal gemacht.
Und es hat nicht funktioniert.
Es hat nichts funktioniert. Ich habe dann tatsächlich jedes Mal wieder meine Blutung bekommen. Einmal hatte ich tatsächlich einen kurzen, positiven Test. Und keine 12 Stunden später ging die Blutung los. Das war furchtbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was ich in der Zeit nicht erwartet hätte, es hat wirklich genauso wehgetan wie jeder missglückte Versuch bei Kind Nummer 1.
Ja, und da, es ging auch wieder los. Ne? Wir sind sofort in dieses alte Muster hineingerutscht. Und ich habe, es war so, dass es dich natürlich emotional extrem mitgenommen hat.
Ja.
Und ich war wieder in der Position, dass ich nichts tun konnte.
Ja, also es war eigentlich genau dasselbe, was mich selbst überrascht hat, weil ich vorher auch immer dachte, wenn man schon ein Kind hat, dann ist es nicht mehr ganz so schlimm.
Ja, das war...
Das denkt man ja logischerweise auch,
ne? Das war unser Gefühl, ne? Aber das hatte ich dann doch... Also ich kann mich erinnern, ne? Da waren die Tränen wieder da.
Ich musste einfach
jedes Mal...
Und es
war genau dasselbe wie vorher.
Also jedes Mal war ich wirklich tiefst traurig, habe jedes Mal geweint, habe immer so 2-3 Tage gebraucht, um mich wieder so ein bisschen aufzurichten, Krönchen zu richten. Ich empfand unseren Sohn in der Zeit als total tröstend, tatsächlich. Also es gibt da eine Anekdote, die ich gerne erzählen würde, als es mir passiert ist, dass es eben nach 12 Stunden dann die Blutung doch einsetzte. Also das nennt man dann biochemische Schwangerschaft, wenn es kurz zu einer Einnistung kam, aber eben dann doch sich nicht weiterentwickelt hat. Da ist es nachts passiert. Ich hatte dann Bauchkrämpfe, habe gemerkt, die Blutung geht los und war tiefst traurig. Und irgendwie hat mein Sohn das gemerkt. Der ist aufgewacht, ist dann zu mir rübergetippelt bekommen und meinte, Mama, was ist denn mit dir? Und dann habe ich, der war zu dem Zeitpunkt noch keine 3. Und dann habe ich ihm kurz erklärt, dass ich mir so sehr ein Geschwisterchen wünsche und dass ich gerade festgestellt habe, dass es nicht geklappt hat. Und ich habe Bauchweh und ich bin ganz dolle traurig. Und dann hat er sich wirklich an mich gekuschelt und meinte, Mama, komm zu mir unter die Decke. Ich beschütze dich, ne, sagt mir da mein fast 3-jähriger Sohn. Da kann ich schon wieder heulen. Also das war in dem Moment natürlich auch unfassbar heilsam und irgendwie auch schön, das mit meinem Kind auf diese Art und Weise zu teilen oder zu merken, okay, ich habe ein Kind. Also in dem Moment war es natürlich absolut tröstend, keine Frage. Und ich wurde mir in solchen Momenten auch immer wieder bewusst, was für ein Wunder es ist, dass es ihn gibt.
Mhm.
Und trotzdem gleichzeitig war aber der Schmerz eben auch da. Ja.
Ja, naja, und das, man probiert es ja, ne? Und wenn es dann nicht klappt, das war ja für uns, das war ja dann eine neue Erfahrung, ne? Weil unsere Erfahrung vorher war, wir setzen einmal ein und dann läuft der Hase.
Genau.
Ja. Und dann war es auf einmal nicht so. Und es klappte einmal nicht, es klappte zweimal nicht. Und dann denkt man so, okay, was ist jetzt eigentlich los? Und dann haben wir nochmal einen Test gemacht, ne?
Genau, dann waren wir inzwischen im Sommer 2022 und wir hatten unsere 4 Blastozysten quasi verbraucht.
Ja.
Das klingt irgendwie so ein bisschen makaber, aber ne, also hatte sich keine Schwangerschaft entwickelt. Und dann hatten wir eben ja noch diese 6 befruchteten Eizellen, sogenannte PN-Stadien, steht auf meinem Zettel. Weißt du, was das ist, PN-Stadium?
Sind die 2-mal geteilt?
Nee, die sind noch gar nicht geteilt. Nee. Also PN steht für Pronukleus.
Ah, okay.
Das sind ungefähr 18 Stunden nach der Befruchtung, kann man unter dem Mikroskop die Befruchtung der Eizelle mit dem Spermium des Mannes sehen. Und da kann man quasi den männlichen und den weiblichen Vorkern sehen. Also das ist quasi, bevor sich das teilt.
Mhm.
Also befruchtet und noch nicht geteilt. Und in dem Stadium wurden ja 6 dann auch noch aus der Stimulation eingefroren. Und die haben wir dann quasi aufgetaut und haben die eben auch weiterentwickeln lassen.
Um zu sehen, ob eine
zur Blastozyste. Genau, weil wir wieder eine lange Kultur, das hatten wir auch erklärt in der vorherigen Folge, was das ist, machen wollten. Und von diesen 6 haben sich dann am Ende, Es waren drei, genau. Von diesen sechs haben sich dann drei zur Blastozyste entwickelt. Das heißt, wir hatten zu dem Zeitpunkt dann noch drei Versuche offen.
Und da sind wir aber auch an dem Punkt gewesen, wo eben die nicht mehr die beste Güteklasse hatten.
Die Güte?
Na, es ist eine Güteklasse. Es ist eine Güteklasse. Na, es gibt ja Einteilungen. Oh, ne? Und de facto war es aber...
Ich denke gerade an Hühnereier.
Ja?
Güteklasse A.
Ja, na, am Ende ist es ja auch so.
Na, es gibt so bestimmte, also das geht jetzt schon wieder sehr tief rein. Ja. Es gibt bestimmte Kriterien, wonach man die Qualität von den Blastozysten beurteilen kann.
Genau.
Und man rechnet sich quasi je nach Kriterium, je nach Güteklasse, rechnet man sich die Chancen der Einnistung ein. Genau. Und zu dem Zeitpunkt waren das, ich sag mal, keine Top-Top-Top-Blastozysten, sondern nur noch Top-Blastozysten. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich daraus eine Schwangerschaft ergibt, war immer noch relativ hoch, rein statistisch. Und mein Arzt hat mir auch immer wieder erklärt, dass das mit diesen Güteklassen, wie du es nennst, nichts damit zu tun hat, wie gesund, wie schlau, wie schön das Kind später wird. Verstehst du? Also nur weil die Blastozyste an Tag 1 vielleicht nicht optimal geteilt ist, heißt das nicht, dass es am Ende irgendwie ein dummes Kind wird oder so. Das ist ein bisschen salopp ausgedrückt, aber so ist es. Und er hat dann immer so zum Scherz gesagt, Frau Große-Hamann, ich bin sicher, ich war bestimmt eine D-Blastozyste. Also es ist Quatsch eigentlich, ne? Es ist wirklich eine rein embryologische Klassifizierung, die nichts jetzt irgendwie mit dem Kind später zu tun hat. Ja. Ja, aber also, wir hatten noch drei übrig und zwei davon haben wir dann einsetzen lassen an zwei aufeinanderfolgenden Monaten und dreimal dürft ihr raten, was passiert ist. Sie haben sich nicht eingenistet.
Ja.
Also hatten wir zu dem Zeitpunkt
nichts mehr.
Nee, wir hatten noch eine übrig. Genau. Zwei haben wir eingesetzt. Eine hatten wir noch übrig von ehemals einer Fußballmannschaft, ne?
Und das war ein Zustand, den wir haben gedacht, hä?
Das darf doch gar nicht sein.
Das darf nicht sein und vor allen Dingen haben wir es überhaupt nicht erwartet. Nee. Und es war schon wieder ein so langer Weg und so viel Zeit ist vergangen, dass, also du warst schon wieder richtig... Also,
fast ein Jahr waren wir schon wieder dabei,
fast ein Jahr und du warst auch richtig fertig.
Ja.
Und ich auch, weil ich wusste, wenn das nicht klappt, dann musst du wieder durch die Stimulierung gehen, die Hormone, das ist, und darauf, ganz ehrlich, darauf hatte ich eigentlich keinen Bock. Mhm. Ich in dem Sinne, dass ich nicht wollte, dass du da nochmal durchgehen musst.
Ja. Ja, das war kacke. Also muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mich immer wieder fragte, hä, es hat doch beim ersten Mal ohne Probleme funktioniert. Und hier sind wir auch wieder bei diesem Punkt, dass man bei einer Kinderwunschbehandlung einfach nie, egal wie oft man das macht und egal wie lange, man hat keine Garantie auf Erfolg.
Nee.
Und das ist, glaube ich, psychisch auch so das Schwierige zu akzeptieren, weil wir, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich bin so aufgewachsen, dass wenn man ganz dolle arbeitet und ganz dolle sich anstrengt, dass man am Ende Erfolg haben wird. Also der Erfolg, den ich habe, egal bei was, hängt davon ab, wie sehr ich mich anstrenge. Das ist so... Es ist Leistungsgesellschaft, ne? Also so wie ich groß geworden bin und auch die Erfahrung, die ich in meinem Leben bis dahin gemacht habe, wenn ich, weiß nicht, ordentlich büffle für meine Masterarbeit und mich doll anstrenge, dann wird es auch gut. Wenn ich unbedingt zu einem Thema berichten möchte, was mir am Herzen liegt und mich dolle anstrenge und ganz viel Geduld habe und ganz viel kämpfe, klappt es irgendwann. Und diese Logik, die kann man eigentlich beim Kinderwunsch total vergessen. Weil es so viele Geschichten gibt, wo man irgendwie vielleicht nur kurz in die Klinik geht und es gleich klappt. Oder man geht jahrelang, investiert zig Summen an Geld, Nerven und es klappt am Ende dort trotzdem nicht. Man hat einfach keine Garantie und man weiß nie, ne, was am Ende das Ergebnis sein wird.
Ja, und das ist auch schwer zu akzeptieren.
Und das ist, ich finde, das ist ganz schwer zu akzeptieren.
Also für dich war es noch, also das hat auch irgendwie bei dir, glaube ich, sehr das hat deinen Charakter total getriggert sozusagen, weil das eben ein Zustand war, den du vorher nicht kanntest und an dem du dich richtig krass abgearbeitet hast.
Und ich glaube, deswegen in so einer Phase macht man dann auch so crazy Sachen wie 20 Tabletten schlucken, ne? Oder irgendwie sich extra gesund ernähren. Ne? Man hat ja immer das Gefühl, man kann ganz viel die Fruchtbarkeit ganz viel unterstützen, indem man irgendwie ausreichend schläft, sich gesund ernährt, Sport macht, auf bestimmte Nahrungsmittel verzichtet. Also das Internet ist voll von Tipps und Ratschlägen, wie man schwanger werden kann. Am Ende sind es, glaube ich, alles verzweifelte Versuche, diese unkontrollierbare Situation irgendwie zu kontrollieren.
Und du hast natürlich
und ich bin Meisterin angefangen, darin.
Du hast natürlich auch angefangen, einfach unglaublich viel zu recherchieren und hattest dann das Gefühl, irgendwie irgendwas stimmt nicht. Vielleicht ist was anders als beim ersten Mal.
Genau, das war dann nach inzwischen sechs fehlgeschlagenen Versuchen war das mein Gefühl, dass ich dachte, boah, vielleicht sind es ja am Ende doch nicht nur deine Spermien. Und ich weiß noch, wie ich dann wieder bei einem Schwangerschaftstest, der negativ ausfiel, bei meinem Arzt am Schreibtisch saß und gesagt habe, Doktor, sowieso, ich möchte jetzt mehr Diagnostik machen. Mhm. Und ich weiß noch, dass er erstmal meinte.
Es wurde auch die ganze Zeit abgewiegelt, ne?
Ja.
Also gerade, ne, so, nee, wir probieren das ruhig weiter. Aber ich war auch an dem Punkt, weil wir waren schon wieder richtig, fertig waren wir, ne? Weil es war so viel schon investiert worden und wir waren. Was wollte ich eigentlich sagen? 1, 2, 3. Wir hatten schon wieder so viel Zeit investiert und so viel, auch Tränen sozusagen, dass wir an einem Punkt waren, okay, jetzt muss man was anderes machen. Also man muss irgendwie was anderes versuchen. Du hast recherchiert und hast dann gesagt, okay, wir müssen da was ändern.
Genau, es gibt verschiedene Zusatzdiagnostiken, die aus meiner Sicht allesamt nochmal eine extra Folge verdienen. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal darauf, was wirklich in Kurzform, was wir gemacht haben. Ja. Und man kann dann wirklich in Zukunft auch nochmal auf einzelne Sachen genauer eingehen. Genau, ich saß bei ihm am Schreibtisch, habe gesagt, hier, ich möchte gerne machen, was schlagen Sie vor? Und er empfahl mir, bestimmte Werte und Dinge nochmal zu testen. Darunter die Blutgerinnung, Humangenetik und die Gebärmutterschleimhaut zu untersuchen. Kurz zusammengefasst, Blutgerinnung und Humangenetik war bei mir alles in Ordnung. Mhm. Das macht sich auch relativ einfach über eine Blutentnahme, in meinem Fall tatsächlich. Die Gebärmutterschleimhaut untersuchen, wie macht man das? Man macht tatsächlich ein sogenanntes Scratching, eine Biopsie. Das hört sich jetzt so ein bisschen brutal an. Ich fand das am Ende gar nicht so unangenehm. Also die kratzen einem quasi so an einem gewissen Tag im Zyklus, wird einem Gebärmutterschleimhaut entnommen. Und das wird dann eben auf bestimmte Zellen untersucht. Hintergrund war, dass sich ja bis auf zweimal kurz die Embryonen immer nicht eingenistet haben. Und man herausfinden wollte, warum nisten die sich nicht ein? Liegt es entweder am Embryo selber oder gibt es irgendwelche Faktoren bei der Mutter, warum das nicht passiert?
Und das hat auch was mit dem Immunsystem zu tun, richtig?
Genau, unter anderem. Und ich habe dann das untersuchen lassen. Es hat kurz gezwickt. Ich habe es relativ gut ausgehalten und ich musste dann tatsächlich den Umschlag mit der Probe selber in die Post geben, denn diese Schleimhaut wurde nicht von meiner Kinderwunschklinik untersucht, sondern vom Plazenta-Labor in Jena, die wohl relativ berühmt dafür sind. Also da schicken sehr, sehr, sehr viele ihre Proben hin. Die sind da spezialisiert drauf und die haben dann, ich musste das quasi selber in den Briefkasten schmeißen. Und die haben dann zwei Dinge untersucht. Einmal auf uterine natürliche Killerzellen in der Gebärmutter und auf sogenannte Plasmazellen. Und die NK-Zellen, diese Killerzellen, das klingt erstmal ziemlich brutal, finde ich, aber die hat tatsächlich jeder. Und das ist Teil des natürlichen Immunsystems. Und die können aber, wenn die in zu hoher Konzentration vorhanden sind, können die Einnistung des Embryos verhindern. Das wurde untersucht. Und da ist tatsächlich nichts bei rausgekommen. Aber bei den Plasmazellen. Die Plasmazellen waren bei mir tatsächlich deutlich erhöht. Und darauf hat mein Arzt geschlossen, dass ich an einer chronischen Endometritis erkrankt bin. Also einer chronischen Entzündung der Gebärmutterschleimhaut.
Wovon man vorher überhaupt nichts gespürt hat, gemerkt,
genau,
nichts wusste.
Das ist nicht zu verwechseln mit Endometriose. Mhm. Auch eine extra Folge wert. Nein, Endometritis ist genau, wie ich gerade schon erklärt hatte, die Entzündung der Gebärmutterschleimhaut. Und das Irre war, das klingt jetzt erstmal so mega fies, ne, als ob man irgendwie die krassesten Schmerzen hat. Ich habe davon nichts gespürt. Ich hatte keine Symptome, keine starke Blutung, keine Schmerzen, nichts. Und das fand ich irgendwie irre, so wie ist das passiert, kann mir auch bis heute keiner erklären. Man muss dazu sagen, dass bei diesen Diagnosen die Studienlage auch nicht eindeutig ist. Das heißt, das ist so ein relativ neues Forschungsfeld. Es gibt nicht viele Erkenntnisse. Es gibt unterschiedlichste Behandlungsmöglichkeiten, auch bei den Killerzellen und bei der ganzen Thema Immunologie ist teilweise auch sehr umstritten, war mein Eindruck. Also manche Ärzte fahren voll drauf ab, sag ich mal, und andere sehen das eher kritisch. Also man weiß bis heute nicht, Ne? Ist es das am Ende wirklich, was die Schwangerschaft verhindert, oder ist es nur ein Teil davon? Ist es die Hauptursache oder nicht? Also da läuft die Forschung tatsächlich aktuell.
Man hat es auch so ein bisschen gemerkt, ne, im Gespräch vorher mit unserem betreuenden Arzt, ne,
ja,
dass einfach da die Haltung ist ambivalent zu den Diagnostiken.
Und das sagte er auch. Er sagte auch selbst, Frau Großer-Hammann, wenn wir da was finden und wenn es danach dann klappt, kann man im Umkehrschluss trotzdem nicht sagen, ob es jetzt daran lag oder nicht. Ne? Und er war am Anfang auch wirklich sehr verhalten und meinte, ja, manchmal dauert es einfach eine Weile und haben Sie Geduld und es... Ne, und wenn nicht, ist ja nicht schlimm, dann stimulieren wir halt nochmal neu. Was man nicht vergessen darf, ist, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt die ganzen Transfere selbst bezahlen mussten, weil Kryotransfere in der Regel nicht von der Krankenkasse übernommen werden. Das heißt, es war für uns auch einfach eine finanzielle Sache. Ja. Also nicht nur eine emotional-psychische Belastung, sondern eben auch eine finanzielle Frage, wie lange wollen wir jetzt mit dem Weg weitermachen, wenn wir kein Ergebnis haben, oder wollen wir... nochmal gucken, was
das
da so sein
könnte.
Das
fand ich auch ein bisschen absurd, dass sozusagen die Kombination von der Stimulation und dem Einsetzen übernommen wird, aber quasi die schonendere Variante von einem vorhandenen Plastozyste, die eingesetzt wird mithilfe einem Kryotransfer, dass das nicht, es gibt so Sachen, die verstehe ich einfach nicht, ne, worauf das beruht. Ne? Und ich meine, das würde nämlich bedeuten, dass wenn du dich jedes Mal diesem unglaublich stresshaften Vorgang der Stimulation aussetzen würdest, dass dann die Kosten geringer wären.
Das macht überhaupt keinen Sinn.
Das macht überhaupt keinen
Sinn. Macht alles keinen Sinn und ist auch eine extra Folge wert.
Ja.
Mein Gott. Am Ende, ich liebe ja unseren Arzt und am Ende meinte der auch wirklich zu uns, wissen Sie was, Frau Großer-Hammann, am Ende wissen wir, ich arbeite hier seit über 20 Jahren in der Reproduktionsmedizin, am Ende weiß ich eigentlich auch nicht, was ich hier tue. Das fand ich irgendwie sehr authentisch. Tatsächlich. Ja, also wir haben dann das gemacht. Wir hatten ein Ergebnis und daraufhin war meine Therapie völlig simpel. Ich sollte 2 Wochen lang Antibiotikum nehmen.
Ja.
Und dann nochmal 4 Wochen Probiotika und alles wieder aufbauen, die Schleimhäute und die Darmflora und überhaupt. Also die Therapie dessen war dann irgendwie relativ unspektakulär. Antibiotika einnehmen ist immer nicht so geil. Ich habe es durchgezogen. Du hast weiter, ja, eisern deine Medikamente, deine Nahrungsergänzungsmittel geschluckt. Wir hatten ja teilweise wirklich die halbe Kücheninsel voll mit unseren ganzen Döschen.
Aber man muss sagen, da entwickelt sich auch so eine Art Sportsgeist. Weißt du, ich wollte es dann auch wissen. Also ich wollte dann wissen, ob die Werte anders sind am Ende.
Mhm.
Also wenn schon, denn schon.
Ja.
Ne? Für den eigenen wissenschaftlichen Anspruch, pseudowissenschaftlichen Anspruch.
Ja, und dann hatten wir inzwischen Weihnachten, 22, 23. Und dann hatten wir ja noch eine einzige Blastozyste übrig. Ich wollte dann aber trotzdem nochmal eine Kontrollbiopsie machen, weil ich einfach wissen wollte, hat es angeschlagen oder nicht. Natürlich hatte ich inzwischen auch wieder das Dr. Google und tausende Foren bemüht und festgestellt, dass viele Frauen auch davon berichten, dass die Antibiotikatherapie nicht angeschlagen hat. Da hatte ich dann auch schon wieder Dämonen im Kopf. Also dann im Januar 23 nochmal Biopsie gemacht, nochmal alles kontrolliert und da waren die Werte dann tatsächlich okay.
Ja.
Und dann hatten wir im Februar, wir nähern uns jetzt so dem Finale, dann hatten wir im Februar nochmal den letzten Kryotransfer, der dann wieder negativ war.
Ich war schon down, weil mir klar war, okay, was bedeutet das jetzt? Aber ich kann mir, wie war das für dich? Also weil ich kann das ist ja meine Sichtweise war, du warst eigentlich extrem, also ich war down, weil ich wusste, okay, da jetzt steht das ganze Ding nochmal von vorne. Und wie ging es dir da in dem Moment?
Ich versuche mich, ich habe diese Zeit wie im Rausch erlebt. Ich kann mich gerade gar nicht so sehr daran erinnern, wie jetzt der 7. fehlgeschlagene Versuch war.
Das war einfach zu viel, ehrlich gesagt.
Ich war auch so im Funktioniermodus, weil man darf ja nicht vergessen, parallel hatte ich einen Vollzeitjob. Ich muss näher zum Mikro. Ja, sorry. Ich habe die Zeit wie im Rausch erlebt. Wir waren im Funktionsmodus. Ich hatte einen Vollzeitjob in der Zeit. Wir hatten ein kleines Kind auf dem Höhepunkt seiner Trotzphase zu managen. Ich glaube, ich hatte gar nicht so viel Raum, das alles mal sacken zu lassen. Also ich war nach dem 7. Versuch schon auch wieder sehr traurig. Aber irgendwie war ich dann auch relativ schnell schon wieder im, okay, was kommt jetzt? Na? Natürlich war die Hoffnung höher, weil ich jetzt ja was gemacht hatte. Also ich hatte eine extra Diagnostik hinter mir. Ich wusste, okay, da waren erhöhte Plasmazellen, die sind jetzt nicht mehr da. Ich hatte auch parallel nochmal eine extra Sprechstunde vereinbart mit einer Immunologin, die da auch nochmal genauer gucken wollte als diesen oberflächlich, also der war nicht oberflächlich, aber es gibt verschiedene Arten und Weisen, die Immunologie zu untersuchen. In Jena wurde quasi nur die Gebärmutterschleimhaut untersucht, aber man kann im Blut auch nochmal viele Dinge, viele Erkenntnisse gewinnen. Das habe ich dann tatsächlich auch noch gemacht. Und dann war für uns aber auch schon relativ klar, okay, jetzt haben wir unsere Fußballmannschaft aufgebraucht.
Ja,
damit hätte ich nie gerechnet. Never ever. Aber dann war klar, okay, komm, dann machen wir jetzt alles nochmal von vorne. Und wir haben uns auch keine Zeit gelassen. Also,
das ist nämlich die Frage. Also wir haben ja uns dann entschieden, weiterzumachen. Aber das ist ja, also alleine, das ist auch ein krasser Schritt, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke. Ich meine, es gibt die Überlegung wäre ja auch gewesen, okay, lässt man das jetzt sein, ne? Nach diesem ganzen Prozess. Aber
das stand nicht zur Debatte, oder?
Das stand nicht zur Debatte. Und da war jetzt auch ein anderer Drive drin, weil jetzt haben wir alles kontrolliert, jetzt ist eigentlich alles okay, jetzt muss es doch klappen.
Aber wenn ich das jetzt mal so Revue passieren lasse, weil mir wird gerade bewusst, wir reden eigentlich gerade zum ersten Mal darüber.
Ja.
Wir haben jetzt so als Paar abends auf dem Sofa noch gar nicht so viel, das jetzt alles reflektiert, merke ich gerade. Wir haben uns nicht einen Zyklus mal Pause gelassen.
Nee, also ich hätte das vielleicht gemacht.
Hätten wir,
aber
warum?
Das ist nicht deine Art, du machst doch keine Pause. Du hast dein Ziel noch nicht erreicht, also machst du keine Pause.
Und heute denke ich so, wie verrückt waren wir denn eigentlich?
Weil das ist ja schon wieder ein Jahr gewesen.
Waren wir im Februar 2023. Also Januar gab es die Kontrollbiopsie. Februar gab es dann den letzten Kryotransfer.
Ja.
Und dann hätte man ja eigentlich mal, also jeder schlaue Mensch, jeder achtsame, selbstfürsorgliche Mensch hätte dann gesagt, komm, jetzt mal ein bisschen irgendwie runterfahren und mal irgendwie was anderes als Kinderwunsch und mal zumindest vielleicht mal 3 Monate ein bisschen verschnaufen. Aber nein, was machen wir? Wir machen gleich im nächsten Zyklus den nächsten Termin. Ich weiß noch, wie mein Arzt zu mir sagte, ich schätze Ihren Kampfgeist, Frau Großer Hammer.
Ja, aber das ist ja, man kann ja auch nicht so gegen seine Natur arbeiten.
Nee,
weil ich glaube, dass du das nicht hättest machen können.
Ich hätte mich wahrscheinlich auch gar nicht entspannen können.
Hättest du keine 3 Monate aussetzen können.
Mhm.
Ist jetzt meine Theorie.
Oh Mann, ey. Ja.
Und da zieht man als Partner, also was soll ich denn da? Also ich ziehe halt mit.
Mhm.
Ne? Also ich habe in dem Moment ja auch noch ich habe halt gedacht, nee, wenn wir das jetzt angefangen haben, müssen wir das jetzt auch zusammen weitermachen.
Ja. Im Nachhinein, ich glaube, das ist eine Sache, die würde ich gerne noch erzählen, weil es eigentlich eine ganz schöne Anekdote ist. Wenn man dann diese Kryotransfere hat, ne, davon warst du ja überhaupt nicht betroffen.
Nee.
Du warst meistens auch gar nicht dabei, weil du irgendwie entweder unseren Sohn betreut hast oder gearbeitet hast. Es gab aber einen Moment, da warst du tatsächlich arbeiten und ich hatte keine Betreuung für unseren Sohn.
Oh, das ist eine schöne Anekdote.
Das war der 6. Transfer, also bevor wir jetzt zum Ende kommen. Und das wäre irgendwie so romantisch und schön gewesen, wenn es da geklappt hätte. Denn ich musste ausnahmsweise unseren Sohn mitnehmen zum Transfer, was, glaube ich, für alle Frauen, die an dem Tag auch einen Transfer oder eine Eizellentnahme oder sonst was hatten, blöd war, weil auch diese Klinik, du hast halt keine separaten Räume und das ist eigentlich nicht für Kinder gemacht. Und natürlich bist du dann da im Wartezimmer, auch mit Paaren, die vielleicht noch gar keine Kinder haben. Von den vielen Babyfotos an den Wänden ganz zu schweigen, also das empfinde ich teilweise auch nicht als wirklich sensibel für die, die vielleicht gerade eine Fehlgeburt erleiden mussten oder die wieder einen negativen Test in den Händen hielten. Jedenfalls hatte ich keine andere Wahl. Ich musste unseren damals 2,5-jährigen Sohn mitnehmen. Und auch da hatte ich dann eine Begegnung mit deiner entsprechenden Kabine. Und zwar war es so, dass wir als Letzte dran kamen, obwohl ich das Kind dabei hatte. Und natürlich kurz bevor wir dran kamen, mein Kind zu mir meinte, Mama, ich habe gekackert. Weißt du das noch, als ich das erzählt habe? Und es gab in dieser Kinderwunschklinik keinen Wickelort.
Logischerweise.
Logischerweise, weil warum auch, ja? Naja, auf jeden Fall habe ich dann kurzerhand, weil ich so gestresst war und diese Kabine der nächstmöglichste Rückzugsort war, habe ich mein Kind genommen und habe ihn dann auf besagtem Sessel gewickelt. Und es war so abstrus. Also wirklich rechts ein Pornoheft, links ein Pornoheft und mein Kind dazwischen. Also es war völlig schräg.
Für die Windelwechsel?
Zum Windelwechsel.
Für den Windelwechsel.
Also da habe ich auch gedacht, irgendwie darüber könnte man jetzt eigentlich schon wieder ein Stand-up machen. Jedenfalls wickelte ich dieses Kind und dann kam auch schon mein Arzt rein und sagte dann, Team großer Hamann, bitte. Das fand ich cool. Und mein Kind war noch zu klein, um es irgendwie zum Transfer mitzunehmen. Also, was tat ich also? Ich nahm ihn mit in den OP-Saal. Also es ist halt der OP-Saal, wo dann der Transfer gemacht wird. Und damit er nicht die ganzen Instrumente anfasst oder irgendwas kaputt macht, habe ich ihn dann quasi, während ich auf dem Stuhl saß, habe ich ihn quasi mit dem Gesicht zum Arzt auf meinen Bauch gesetzt. Und während dann der Arzt mir diesen Embryo einsetzte, guckte mein Sohn zu, tatsächlich.
Ja. Und war super neugierig. Ne?
Und war super neugierig und bekam dann auch so eine Spritze, wo er so ein bisschen mithantieren konnte. Und der Arzt war auch göttlich, der sagte dann so, und jetzt gucken wir mal, ob wir der Mama ein Geschwisterchen schenken können. Und jetzt kommt hier so eine kleine Kugel und die mache ich jetzt hier so rein und dann in 2 Wochen Daumen drücken und so. Ich glaube, mein Sohn wird sich heute nicht mehr daran erinnern, nee. Aber das war irgendwie...
Es ging ja auch nicht anders.
Eine total schräge Situation, wie man sie, glaube ich, nur erleben kann, wenn man im Kinderwunsch ist und es eben nicht auf natürliche Weise funktioniert. Ja. Also wo ist denn das Geschwisterchen bitte auch dabei, wenn möglicherweise ein Kind entsteht? Ja, eigentlich eher nicht, oder? Weiß ich nicht. Habt ihr so Ähnliches erlebt? Vielleicht hören uns ja Leute zu, die auch gerade an Kind Nummer 2 arbeiten und sich fragen, wo sie das erste Kind lassen, wenn sie in Kinderwunschbehandlung sind. Eure Storys würden mich interessieren.
Und dann ging es weiter für uns.
Jedenfalls waren wir dann bei unserem inzwischen 8. Versuch angekommen. Wir sind quasi nahtlos wieder gestartet. Wir hatten keine Blastozysten, keine befruchteten Eizellen mehr auf Eis. Das heißt, wir haben alles wieder von vorne angefangen.
Ich wurde nochmal getestet.
Genau. Du hast nochmal...
Endlich. Habe ich mein Ergebnis bekommen.
Jetzt kommt die große Auflösung. Also die Frage ist, hat es was gebracht, dass du mit deinen langsamen Schwimmern ein halbes Jahr jeden Tag 20 Pillen geschluckt hast?
Und es hat sich nichts verändert, außer dass ich ein bisschen mehr Sperma bei der Abgabe dabei hatte. Genau. Aber das kann auch andere Gründe gehabt haben und die Beweglichkeit hat sich einfach gar nicht verbessert. Das war ernüchternd, weil wir dachten, okay, na gut. Muss ich doch was verändern?
Also ich hatte tatsächlich auch die Hoffnung, weil ich dachte, es gibt so viele Berichte dazu. Und ich dachte, wenn selbst Karin Danauer, ne, deren Bücher ich wirklich auch in meiner Schwangerschaft verschlungen habe, selbst wenn die das in ihrem Buch schreibt, ne, dass man das dadurch fördern kann. Ich hatte wirklich Hoffnung, dass sich da irgendwas tut. Und ich glaube, vielleicht bei anderen Männern tut sich da auch was. Würde mich auch interessieren. Alle Männer, die hier zuhören, habt ihr Nahrungsergänzungsmittel genommen, um eure Spermienqualität zu verbessern?
Und hat sich was verändert?
Habt ihr getestet, vorher, nachher, und hat sich da irgendwas verändert? Würde mich wirklich interessieren.
Ja, mich auch. Das war nämlich, also es war nervig.
Es war ernüchternd vor allem, oder?
Also das Ergebnis war ernüchternd und der Prozess dahin, jeden Tag dran denken, war einfach auch nervig. Und es ist nicht unbedingt angenehm, jeden Tag so viele Tabletten zu schlucken. Man macht es dann halt und wenn man dann ein Ergebnis hat, was einfach nichts aussagt, dass es nichts gebracht hat, das war schon echt traurig. Teurer Urin wahrscheinlich.
Trotzdem kam es bei uns dann wieder zu einer Befruchtung. Also ich habe im Grunde genau dasselbe gemacht, ne? Wie schon bei unserem ersten Sohn, dasselbe Stimulationsprotokoll, dieselben Medikamente. Es kamen ein bisschen weniger Eizellen dabei raus. Ich glaube, am Ende waren es dann keine 17, sondern 15 oder so, also jetzt auch minimal. Es wurden wieder relativ viele auch befruchtet. Mhm. Wir haben wieder eine lange Kultur gemacht. Ja, und es kam dann am 14. April, werde ich auch nie vergessen, das sind so Daten, die ich mir einfach merke, war dann die Punktion. Am 19. der Blastozystentransfer. Und Ende April, das weiß ich noch, da sind viele Dinge innerhalb einer Woche passiert. Das erste war, dass unser großer Sohn seinen Schnuller abgegeben hat.
Stimmt alles gleichzeitig.
Ja. Ich glaube, dass er in der Woche hat er auf jeden Fall angefangen, auch mehr aufs Töpfchen zu gehen. Das war's. Schnullerabgabe, Töpfchen, wie immer weniger Windel. Und ich war schwanger.
Wieder. Und das ist, also ich fand, das ist jetzt meine persönliche Sichtweise dessen, ich fand es ein bisschen unfair, dass du nochmal durch diese Stimulationsgeschichte durchgehen musst, nochmal Punktion, nochmal Hormone nehmen und dann klappt es wieder einfach so.
mein erster Gedanke war, wie jetzt? Dann hätten wir einfach von vornherein wieder eine IVF machen können.
Genau, einfach. Das ist ja das, aber dann hätte es wahrscheinlich nicht geklappt.
Aber
vielleicht,
das weißt du ja auch
nicht, ne? Weil du immer noch die, ne, deine Gebärmutter halt noch die Entzündung hatte. Who knows?
Aber man weiß es am Ende nicht. Das ist genau das. Man weiß nicht, ob es jetzt wirklich daran lag oder ob irgendwelche anderen Faktoren. Ne? Es ist ja, wie gesagt, ne, man hat, wenn man ins Kinderwunschzentrum geht und wenn man sich helfen lässt, dann hat man einfach die Erwartung, dass es dann auch klappt, weil man tut ja was.
Ja, genau.
Dass es auch auf natürliche Art und Weise ja einfach nicht in jedem Zyklus klappt. Das macht man sich in dem Moment, muss man sich einfach immer wieder bewusst machen.
Mhm.
Das heißt, ich kann meine Chancen durch eine Kinderwunschbehandlung maximal nur so erhöhen auf die Wahrscheinlichkeiten, die ich auch habe im natürlichen Zyklus, in dem ich Sex habe. Und das ist nie 100%. Ne, auch im natürlichen Zyklus werde ich schwanger, es nistet sich ein, geht sofort wieder ab, ich erleide Fehlgeburten. Ne, es ist nicht immer so, dass es sofort klappt oder dass es einfach so klappt.
Und de facto war dann dieser Weg fürs zweite Kind am Ende ähnlich belastend anders, weil man irgendwie, ne, man hatte eine andere Ausgangsbasis, aber es war eben, es hat uns so ein bisschen zurückgeholt, weil wir dachten, ah, jetzt ist ja easy, wir wissen ja jetzt, wie es läuft, und am Ende waren wir wieder da, wo wir am Anfang waren, und haben festgestellt, oh, doch nicht. Ne? Und dann umso dankbarer ist man dann, wenn es klappt, aber es hat halt einfach so oft nicht funktioniert.
Es hat uns auf den Boden der Tatsachen wieder so geholt. Ne? Also für mich war, wie gesagt, die größte Erkenntnis, dass es wieder genauso wehtut. Und dass es trotzdem aber auch nochmal anders schwer ist, sich dem Umfeld gegenüber zu rechtfertigen. Beim ersten Mal hatten wir auch Unverständnis, aber viele, die uns gut kennen, die uns auch lange begleiten, haben uns wirklich alles Gute gewünscht, haben mitgelitten, mitgefiebert, hatten Verständnis für unsere Situation. Das war beim zweiten Kinderwunsch deutlich weniger.
Na klar, weil dann kam man ganz schnell an den Punkt, wo, naja, aber seid doch dankbar, ihr habt doch jetzt
genau,
eins.
Also diese Empathie für unseren Schmerz, die hat mir sehr gefehlt. Beim zweiten Mal. Aber, und das dafür bin ich sehr dankbar, ich habe für mich wirklich dann bei der zweiten sogenannten Reise beschlossen, ich hole mir Hilfe. Also ich fresse das alles nicht in mich rein, sondern ich hole mir Hilfe. Und für mich war das dann, war die Hilfe dann, bestand dann darin, dass ich regelmäßig zu unserer Selbsthilfegruppe in unserer Stadt gegangen bin. Da war ich zu dem Zeitpunkt auch die Einzige mit einem Zweitkinderwunsch. Ich habe mich auch lange gefragt, kann ich da jetzt überhaupt hingehen? Ich habe ja schon eins, ist das in Ordnung? Aber ich habe relativ schnell festgestellt, und für die Frauen war das auch wirklich völlig, völlig verständlich und okay, dass ich das brauche, diesen Austausch mit anderen Betroffenen. Und das hat mir in der Zeit unheimlich viel gegeben.
Wie ist das jetzt? Also ich meine, da sind hauptsächlich Frauen in der Selbsthilfegruppe, aber eigentlich ist das doch für beide, oder?
Ja.
Ist das für Paare?
Ja, also eigentlich ist die Selbsthilfegruppe zumindest in unserer Stadt für alle offen, die betroffen sind, Männer wie Frauen. Aber in der Zeit, in der ich dort war, waren die Männer nicht mit dabei. Und auch in den Malen, wo ich nicht teilnehmen konnte, wo Männer ausdrücklich eingeladen waren, waren hin und wieder mal welche dabei, aber nie eigenständig, sondern immer quasi als Begleitung der entsprechenden Frau.
Ja. Ne? Mich würde es mal total interessieren, also weil ich bin mir da selber bei mir auch nicht sicher.
Und du wolltest ja auch nie mit.
Das ist der Punkt, weil ich habe immer das Gefühl, ich verarbeite sowas anders. Ich muss es mit mir selber in meiner Höhle ausmachen und dann vielleicht noch mit meinem besten Kumpel irgendwie sprechen im Zweifel, als das mit so einer Gruppe zu teilen. Ich glaube, die Frage stelle ich auch einfach mal nach draußen, wie an die Männer, an die Partner. Wie ist das für euch? Wie macht ihr das? Würde euch das helfen? Weil ich habe immer Hemmung gehabt. Ich wollte gar nicht in die Gruppe gehen.
Warum Hemmung?
Das weiß ich gar nicht. Ich kann es nicht beantworten. Aber es war nicht so, als hätte ich das Bedürfnis gehabt, jetzt mit einer Gruppe an Menschen da gleichzeitig drüber zu sprechen und das so zu teilen. Sondern für mich war das was ich in einem Zweierrahmen besprechen wollte. Auch mit verschiedenen Menschen, aber nicht mit einer Gruppe gleichzeitig. Also das bin ich.
Aber hast du das denn, das ist nämlich auch was Neues, weil ich weiß, dass du bei unserer ersten Reise hast du eigentlich mit niemandem darüber gesprochen.
Auch nicht
mit deinem besten Freund. Nee. Und jetzt erzählst du, oh, das war eher was ich mit Freunden besprochen habe. Also hast du dich ja in dem dem Moment auch schon geöffnet,
ja,
eigentlich.
Naja, aus der Erfahrung heraus, wie es beim ersten Mal lief.
Also hast du für dich ja eigentlich auch was, hast du ja auch mehr Selbstfürsorge betrieben und warst achtsamer mit dir.
Auf jeden Fall.
Nach diesem Desaster. Also wir teasen hier immer so schon an, dass wir auch in unserer Beziehung durch diesen Kinderwunsch einige Höhen und Tiefen erlebt haben und wir wollen unbedingt auch nochmal eine Beziehungsfolge machen, ja, auf die ich mich sehr freue, vor der ich auch gleichzeitig ein bisschen Schiss habe, weil ich das Gefühl habe, wir müssen echt die Hosen runterlassen, so ein bisschen.
Ja, ich glaube auch.
Aber ich glaube, dass das vielleicht für viele Paare, die uns hören, auch hilfreich sein, ja, kann, zu hören, dass es eben,
und es ist auch nicht so
dass
einfach,
wir nicht die Einzigen, ne, sind, ja.
Und es ist auch gerade das, wie geht man damit um, wie kommuniziert man das? Und ich deswegen interessiert es mich wirklich. Mhm. Und ich würde gerne irgendwie das in den Kommentaren auch lesen, wie man, ne, wie man das verarbeitet. Und was und viel interessanter ist, was würde einem denn helfen? Weil, mhm, das kann ich auch nicht so klar für mich beantworten. Gibt's irgendwas, gibt's ein Angebot, was ich mir wünschen würde? Vielleicht würde es Sinn machen, quasi solche Gruppen zu haben, nur für den Partner.
Also nur für Männer?
Nein,
unter sich?
Oder verallgemeinern wir mal für den, an Anführungsstrichen, passiven Part. Mhm. Weil das vielleicht auch einfach eine ganz andere Position ist, die sich vielleicht auch nicht unbedingt immer verträgt mit der anderen Seite. Mhm. Weil es gibt vielleicht einfach auch Haltung oder Gedankengänge, die man hat, die man aber vielleicht seinem Partner in dem Moment gar nicht sagen will, weil man weiß, okay, die wären nicht fair, aber die vielleicht in der Verarbeitung in der Gruppe total spannend wären. Ne? Weil man will seinen Partner in dem Moment vielleicht nicht verletzen, aber man weiß, okay, ich habe diese Gedanken, wie kann ich mich daran abarbeiten?
Ich meine, ich kann mir natürlich vorstellen, dass gerade vielleicht auch Frauen eher in so eine Selbsthilfegruppe gehen, weil natürlich die ganzen Behandlungen ja eher unseren Körper betreffen.
Ja.
Und wir schon deshalb vielleicht auch nochmal mehr und intensiver damit beschäftigt sind. Aber ich glaube auch, dass Scham eine ganz große Rolle spielt. Mhm. Und das Tabu, eben darüber zu sprechen, dass man unfruchtbar ist als Mann,
ja,
das spielt ja für Frauen auch eine Rolle. Aber manchmal habe ich das Gefühl, es ist für Männer vielleicht nochmal eine ganz andere Sache.
Glaube ich auch, ja.
Hat das bei dir, also hast du dich geschämt?
Hatten wir in der allerersten, ja, Folge schon mal kurz drüber gesprochen und so. Das hängt total mit drin. Also das ist einfach da, ne? dieses Gefühl, man kann seinem Mann nicht stehen. Aber so dieses, ja, die Frage von, okay, kann ich überhaupt die naturgegebene Rolle erfüllen, wenn da was nicht stimmt, sozusagen.
Wie war das denn zu dem Thema, noch eine letzte Frage, wie war das denn für dich, als du davon das erste Mal deinem besten Freund erzählt hast? Weil das hast du ja auch nicht von vornherein gemacht.
Nee. Naja, also mein bester Freund ist in solchen Sachen immer sehr pragmatisch. Und dann ist es eher so, okay, also und ich bin ja auch so. Also okay, das ist jetzt das Problem und dann wird es gelöst, aber wir haben das jetzt nicht diskutiert.
Ach so,
also wir haben nicht,
über eure Gefühle
haben da
gesprochen.
Nicht über die Gefühle gesprochen, sondern wir haben Lösungsansätze gesucht. Oh. So, wie man das halt so macht.
Ich stelle immer wieder fest, wir sind so ein Klischee-Paar.
Nein, weiß ich nicht. Man ist ja einfach, und du merkst es ja auch, da habe ich ja super viel gelernt, ne, wenn man kurz in diese Beziehungsgeschichte abdriftet. Mhm. Wenn ich ein Problem habe und ich komme mit diesem Problem zu dir, dann möchte ich eigentlich nicht, dass du mir einfach nur zuhörst, sondern ich möchte, dass du mit mir gemeinsam eine Lösung findest. Mhm. Wenn du zu mir kommst, ist es in den meisten Fällen so, dass du es erstmal besprechen willst oder jemanden brauchst, der einfach aufmerksam zuhört.
Ja.
Und das ist einfach, glaube ich, so ein grundsätzlicher Unterschied, dass man einfach lernen muss, okay, da wird jetzt keine Lösung gebraucht.
Sondern man will eigentlich erstmal in den Arm genommen werden.
Genau, sondern man muss es erstmal
quasi
gemeinsam
gesehen werden in der Situation, in der man gerade ist. Ja. Ne? Und ja, das ist.
Und in dem
immer
Fall
wieder,
ist
da
es so,
clashen wir immer wieder aneinander.
Ja, ja, aber worauf ich jetzt hinaus wollte in Sachen Kinderwunsch, manchmal gibt es auch einfach keine Lösung.
Ja.
So, und das ist gerade für mich manchmal sehr schwer zu akzeptieren. Und dann brauche ich manchmal meine Zeit in meiner Höhle.
Ja.
So ist das.
Ja.
Das ist eigentlich ein gutes Schlusswort vielleicht.
Ja, jedenfalls, genau, sind wir Stand jetzt. Jetzt sind wir hier, glückliche Eltern von zwei Kindern, zwei Söhnen. Aber unsere Reise ist tatsächlich noch nicht abgeschlossen, denn wir haben ja nochmal stimuliert und wir haben wieder übrige, das ist vielleicht so als Ausguck auch für eine weitere Folge,
ja,
interessant zu erzählen. Wir haben jetzt wieder diesmal zwei Blastozysten auf Eis und sechs eingefrorene befruchtete Eizellen.
Und dann stellt sich die Frage.
Und die Frage stellt sich, was machen wir denn
jetzt? Was macht man eigentlich damit?
Also wir halt, ne, auf unterschiedlichsten Ebenen. Also ja, was passiert damit rechtlich?
Und was darf man überhaupt?
Was darf man überhaupt damit machen? Wollen wir überhaupt ein drittes Kind? Ne? Also, das ist aktuell unser Prozess. Also noch nicht, weil noch ist unser jüngster Sohn relativ jung. Noch stellt sich die Frage nach einem dritten Kind nicht. Aber ich bin jetzt auch 37 geworden. Ne? Ich werde nicht jünger. Wir zahlen jeden Monat die Miete, 60 Euro.
Für den Gefrierparkplatz.
Dafür, dass unsere Zellen gefroren werden. Ja. Das ist, wenn man es aufs Jahr rechnet, nicht wenig.
Mhm.
Ja, und da werden wir früher oder später eine Entscheidung fällen müssen, was damit jetzt passiert.
Richtig.
Und dazu werden wir euch aber
auch
noch...
Das ist auch ein guter Ausblick.
Genau, da werden wir nochmal eine extra Folge zu aufnehmen, da nehmen wir euch auch mit. Und bis dahin würde ich jetzt erstmal sagen, danke fürs Zuhören.
Danke, dass ihr zugehört habt. Und ich würde mich riesig freuen, ne, wenn ihr zu den Themen was in die Kommentare schreibt. Und wenn ihr Fragen habt, fragt gerne. Wir versuchen euch dann in der nächsten Folge euch das zu beantworten, im besten Fall.
Deswegen schreibt uns, meldet euch bei uns, entweder über Instagram, schreibt es in die Kommentare, schreibt uns ganz klassisch eine E-Mail. Adresse findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns, eure Nachrichten zu lesen. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Das war Kinder machen ohne Sex. Dein Podcast über Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch mit Nora und Christoph. Wenn ihr Fragen habt, Kritik äußern möchtet oder eure Geschichten mit uns teilen möchtet, schreibt uns am besten eine Mail. Ihr erreicht uns unter kindermachenohnesex@gmail.com. Und wenn euch gefällt, was ihr da hört, dann gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung.